Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein herzliches Willkommen beim Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland in unserer Sendereihe Lesungen. Heute hören Sie die dritte Folge aus dem Buch Sutra Vahini von Bhagavan Sri Satya Sai Baba mit dem deutschen Titel Quellen der Weisheit. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Bhagavan Sri Satya Sai Baba zu Füßen. In dieser Folge erläutert Bhagavan Satya Sai Baba unter anderem den Begriff Karma. Er erklärt, dass die Wünsche des Menschen, sein Verlangen, Sehnen, aus Karma, Handlung, Werke, hervorgerufen werden und sich vervielfachen. Dass die Quelle des Verlangens aber Unwissenheit ist. Er sagt auch, dass allein durch Handeln, gute Werke tun, Brahman nicht erkannt, die Erlösung nicht erlangt werden kann. Durch rechtes Handeln kann der Mensch den Geist und das Herz reinigen und so die Qualität des Lebens verbessern, und es können ihm dadurch die richtigen Ideale gegeben werden. Die Veden erklären, dass Brahman, das höchste Absolute, die primäre Ursache des Kosmos ist, dass durch den Willen Brahmans die Schöpfung entstand, dass alles bewusstes Sein ist, auch das scheinbar Belebte und Unbelebte, dass alles Brahman ist. Und Bhagavan geht ausführlich auf diese Aspekte ein. Die ganze belebte und unbelebte Welt basiert auf das Urwissen, dass alles Brahman die göttliche Wirklichkeit ist. Lasst uns nun Ingeborg Piontek lauschen und hören, was Bhagavan uns über das wahre Sein enthüllt. Zur Überleitung hören wir God is Love.
Musik. God is love, just love, real love, pure love. God is love, just love, real love, pure love. God is love, just love. Real love,
love is good.
Pure love,
love is good.
God is love,
love is good.
Just love,
love is good.
Real love,
love is good.
Pure love,
love is good.
God is love, just love. God is love, just love, real love, pure love. God is love, just love, real love, pure. God is love, just love, real love, pure love. God is love, just love, real
love,
pure.
God
is love, just love, real love, pure love.
Das vierte Sutra lautet Tat Tu Samanvayat. Es ist leicht nachzuweisen, dass alle vedantischen Grundsätze auf Brahman hinweisen. Wenn man die heiligen Schriften im Geist der Versöhnung studiert, enthüllen ihre Aussagen die Wirklichkeit Brahmans, des höchsten bewussten Seins. Dennoch besteht die Frage, ob die Schriften dem Handeln oder dem Wissen Priorität geben. Obwohl es unmöglich ist, das tiefe Geheimnis Brahmans anderen zu vermitteln, muss es doch mit einigen Kategorien des Verstehens beschrieben werden, wie unzulänglich diese auch sein mögen. Andernfalls würde es jenseits des Wahrnehmungsvermögens bleiben. Es gibt eine philosophische Schule, die lehrt, dass die Veden Karma, Werke, Handlungen, Arbeit, als Weg zur Erlösung aufzeigen und der Vedanta, die Upanishaden, nicht. Aber die heiligen Schriften wollen führen und leiten und nicht ausschließlich diesem oder jenem System folgen. Es ist nicht die Hauptaufgabe der Schriften, den Weg der guten Werke zu befürworten. Wenn man diesen Weg jedoch geht, ist man verpflichtet, viele verdienstvolle Handlungen auszuführen. Dadurch wird der Geist geläutert. Da Karma das Bewusstsein klärt, behaupten viele, dass die Schriften nur diesen einen Weg lehren, und vergessen dabei, dass er nur Mittel zum Zweck sein kann. In dieser Beziehung müssen wir noch einen anderen Gesichtspunkt im Auge behalten. Die Wünsche des Menschen, sein Verlangen, sein Begehren, sein Sehnen und seine Bedürfnisse werden durch Karma, Werke, hervorgerufen und vervielfacht. Die Quelle des Verlangens aber ist Unwissenheit, sich der Wirklichkeit nicht bewusst zu sein. Natürlich erhebt sich die Frage, wie ein Bewusstsein, das unwissend ist, sich selbst in ein Bewusstsein verwandeln kann, das wissend ist. Dunkelheit kann niemals Dunkelheit vertreiben, nicht wahr? So kann auch Unwissenheit niemals Unwissenheit überwinden. Das kann nur durch das Wissen um die Wahrheit geschehen. Das ist der Grundsatz, den Shankara verkündet. Die Welt braucht sehr nötig Harmonie. In gleichem Maße braucht sie auch das Wissen um die Wahrheit, wie schwer es auch sein mag, dieses Wissen um Brahman anderen zu vermitteln. Es ist bekannt, dass zwischen dem Einfluss, den das Wissen um Brahman und dem Einfluss, den Karma, Handeln, ausübt, ein großer Unterschied besteht. Verdienst und Schuld, Glück und Unglück sind die Folgen von Handlungen. Das Glück, das der Mensch durch Karma erlangen kann, reicht vom Bereich des Menschlichen bis zur höchsten Stufe, dem Bereich des Göttlichen. Aber unterhalb der menschlichen Ebenen gibt es Bereiche, in denen das Unglück immer tiefer und immer quälender wird. Das sind die Bereiche der Hölle. Alle diese Ebenen und Bereiche unterliegen dem Werden und Vergehen. Sie sind relativ unwirklich und nicht absolut wirklich. Die Glückseligkeit, die dem bewussten Sein entspringt, ist angeboren und in sich selbst begründet. Sie ist für immer gegenwärtig. Sie ist die eine unveränderliche, unbeeinflussbare Wahrheit. Sie kann nicht durch das Befolgen von Vorschriften und das Ausführen von Übungen gefunden werden. Der Zustand der Erlösung geht über den Körper-Geist-Ego-Komplex hinaus. Körperliche, geistige oder intellektuelle Anstrengungen können daher dieses Transzendieren nicht erzwingen. Wenn das bewusste Sein heraufdämmert, verschwindet die Dunkelheit der Unwissenheit. Wenn die Lampe entzündet ist, weicht die Dunkelheit. Es gibt Stimmen, die einwenden, dass es unfair sei, zu behaupten, dass das Wissen um Brahman als einzige Wahrheit nicht durch persönliche Anstrengung erworben werden könne. Shankara hat diesen Gesichtspunkt mit seinem bereits erwähnten Hauptlehrsatz in Einklang gebracht. Das Wissen, dass man eigentlich Brahman ist und nichts anderes, ist im Bewusstsein jedes Einzelnen latent vorhanden. Aber man kann es nicht durch Werke, ja nicht einmal durch geistiges Forschen erkennen und kann sich deshalb nicht fest darin etablieren. Karma kann die Bindung nur noch verstärken, denn es nimmt die Vielfalt als wirklich an. Es kann die Fesseln nicht lösen und den Menschen nicht befreien. Es kann bestenfalls Gefühle und Leidenschaften klären. Geistiges Forschen kann nur den Intellekt läutern und die Kriterien des Wissens aufzeigen. Aber nur das Wissen um Brahman kann den Menschen von der Knechtschaft befreien. Darum sollte man sich hüten, zu sehr in Werke, Karma, verwickelt zu werden. Wir stellen jedoch fest, dass die heiligen Schriften hin und wieder den Wert der Werke betonen. Die Veden behandeln uns so liebevoll wie eine Mutter. Sie lehren, wie die Mutter ihre Kinder, die Lektionen entsprechend dem geistigen Niveau und entsprechend der Zeit und den Verhältnissen. Eine Mutter mit zwei Kindern gibt dem einen, das kräftig und gesund ist, alles zu essen, was es haben möchte, aber sie achtet sorgfältig darauf, dass das andere Kind, das kränklich ist, nicht überfüttert wird und nur das isst, was seiner Gesundheit zuträglich ist. Kann man deshalb sagen, dass sie das eine Kind bevorzugt und gegen das andere voreingenommen ist? So lenken auch die Veden die Aufmerksamkeit derer, denen das Geheimnis des Karmas bekannt ist, auf den Wert des Karmas. Denn rechtes Handeln kann die Qualität des Lebens verbessern und ihm die richtigen Ideale geben. Jeder muss lernen, wie man Arbeit spirituell nutzbar machen kann, aber Karma ist nicht alles. Das menschliche Leben dauert nur einen Augenblick, es ist wie eine Wasserblase. Auf dieser vergänglichen Blase des Lebens errichtet der Mensch ein Gebäude von Wünschen und Bindungen. Die Weisheit warnt ihn, dass es jeden Augenblick einstürzen kann. Das höchste bewusste Sein, das ohne Bindung und nicht verkörpert ist, hat einen Körper angenommen und ist Mensch geworden. Vom Grobstofflichen her gesehen ist der Körper eine materielle Hülle, die von der Nahrung, die man zu sich nimmt, geformt wird. Dahinter liegen die feinstoffliche Hülle der Lebenskräfte, die mentale Hülle, die Hülle der Intelligenz und die innerste von allen, die Hülle der Glückseligkeit. Dieses Sutra, Tattu Samanvayat, lehrt, dass spirituelles Forschen die Reise von der Hülle der Nahrung als Basis bis zum Glücksbewusstsein bedeutet. Das Grobstoffliche jedoch hat zwei Aspekte, das vergängliche Gebäude und die unvergängliche Basis. In den heutigen geistig-religiösen Glaubensrichtungen ist nirgendwo eine ausgleichende Kraft zu finden. Die Möglichkeiten harmonischer Zusammenarbeit und der Versöhnung müssen gesucht und ausgeschöpft werden. Obwohl es Religionen mit verschiedenen Namen gibt, deren Dogmen sich unterscheiden, sind doch die Menschen in ihrer Menschlichkeit einander gleich. Die Sutras bemühen sich, das Gemeinsame zu betonen. Die äußerlichen Unterschiede der Religionen haben bedauerlicherweise die Freundschaft unter den Menschen und das Gefühl internationaler Brüderlichkeit untergraben. Die Erfahrungen und das Wissen der großen Weisen, die das Geheimnis des Kosmos enthüllt haben und die von ihnen empfundene universale Liebe, werden von den Menschen heute weder gewürdigt noch akzeptiert oder respektiert. Alle religiösen Dogmen, bis auf einige wenige, können leicht in Übereinstimmung gebracht werden. Es ist derselbe Gott, der in den vielen Religionen der Menschen mit verschiedenen Namen und durch unterschiedliche Riten verherrlicht und angebetet wird. In jedem Zeitalter, für jede Rasse, für jede menschliche Gemeinschaft hat Gott Propheten gesandt, um Frieden und Eintracht herzustellen. Seitdem viele Religionen in jüngster Zeit weltweit verbreitet sind, ist das Gefühl für Brüderlichkeit verloren gegangen und die Religionen haben dadurch an Wert eingebüßt. Was dringend gebraucht wird, ist Harmonie. Alle Gläubigen sind Ebenbilder Gottes. Sie bilden eine einzige Kaste im Reich Gottes. Sie gehören einer Nation an, der göttlichen Gemeinschaft. Jeder muss daran interessiert sein, die religiösen Handlungen und Glaubensgrundsätze des anderen zu verstehen. Nur dann kann jeder mit geläutertem Geist und liebevollem Herzen zusammen mit anderen die göttliche Gegenwart erfahren. Das Prinzip der Harmonie ist das Herz aller Religionen und Glaubensbekenntnisse. Das fünfte Sutra lautet Ikshater Nashabdam. Die Veden erklären, dass Brahman, das höchste Absolute, die primäre Ursache des Kosmos ist. Sie nehmen nicht eine unbewusste Substanz als Ursache an. Shabda, das heißt Stimme Gottes oder Veda, unterstützt nicht die Ansicht, dass das Unbewusste der Urgrund der Schöpfung ist. Es wird erklärt, dass das Sein sich entschieden hat, in Werden überzugehen, dass es einen Akt des Wollens vollzogen hat. Entscheiden, beschließen, planen, das sind Funktionen des Bewusstseins. Das Unbewusste ist zu solchen Kundgebungen des Willens nicht fähig. Brahman, das höchste bewusste Sein, muss daher als primäre Ursache des Kosmos angesehen werden. Die Veden sprechen nicht von Unbewusstheit. Das wird durch dieses Sutra ganz klar. Unbewusstheit wird von einigen philosophischen Schulen als Bezeichnung für Name, Form, Fluss, nämlich den Kosmos, benutzt. Andere bezeichnen es als Atomgebilde, als das Gemachte. Wieder andere sagen lobpreisend, du bist der Allmächtige, das absolute Selbst. Durch dich wird all diese Vielfalt projiziert. Manche erklären, dass die drei Charakteristika von allem, Erhabenheit, Aktivität und Passivität, die fundamentalen Bestandteile seien und dass durch die Vorherrschaft der einen oder anderen die Vielfalt der Natur entstehe. Keine dieser Ansichten wird durch die Autorität der Veden unterstützt. Den Veden zufolge hat Brahman gewollt und die Schöpfung entstand. Dieser Wille ist der Prolog, der vorbereitende Akt. Die Sankhya-Schule postuliert Unbewusstheit und erklärt die drei Charakteristika zur Grundlage der Schöpfung. Wenn die drei Charakteristika ausgeglichen sind und im Gleichgewicht stehen, kann den Sankhyas zufolge keine bewusste Entscheidung stattfinden. Nach Prüfung all dieser Theorien ergibt sich als korrekteste Schlussfolgerung, dass Brahman, das höchste Absolute, die primäre Ursache ist. Brahman, die höchste Wahrheit, das attributlose, eigenschaftslose, unerklärbare, nicht greifbare Absolute, ist allerdings nicht zugänglich. Brahman ist erkennbar durch die Eigenschaften, die es sich selbst auferlegt hat. Der Kosmos, diese Zusammensetzung aus Bewusstem und sogenanntem Unbewussten, ist der Körper, den es angenommen hat. Der Einzelne muss mit Bewusstsein ausgerüstet sein, um entscheiden zu können, welche Handlungen er ausführen und welche er unterlassen soll. Was heute getan werden muss und was bis morgen aufgeschoben werden kann. Welche Früchte er für das nächste Jahr anbauen soll und so weiter. Solche Gedanken, Pläne und Entscheidungen sind nur im Bereich des Bewussten möglich und nicht im unbewussten Stein oder Holz, Hügel oder Tal. Wollen ist das Zeichen bewussten Seins. Das Unbewusste kann keinen Willen haben. Mit dem Aufkommen des Willens wurde das höchste Absolute zu Gott. Allein durch diesen Willen erschuf Gott den Kosmos. Oberflächlich gesehen scheinen Gott und der Kosmos zweierlei zu sein. Bei genauer Betrachtung mit Einsicht in die inneren Zusammenhänge sieht man, dass zwischen der erschaffenen Materie und dem Schöpfer, zwischen dem Lebewesen und dem Lebensprinzip selbst, kein grundlegender Unterschied besteht. Das Lebensprinzip nimmt einen Körper an und erscheint als Lebewesen. Und von diesem Lebewesen geht wiederum das Lebensprinzip aus. Die vedischen Schriften befassen sich mit dem Brahman-Prinzip und seinen Manifestationen. Sie geben dem Menschen Schätze der Weisheit und intuitive Erfahrung dieses Reichtums. Aber im Laufe der Zeit wurden die Hymnen, Verse und heiligen Formeln, Mantras, ritualistisch interpretiert. Sie wurden wegen ihrer Nützlichkeit zum Erreichen bestimmter Ziele in dieser Welt und im Jenseits gepriesen und entsprechend ausgelegt. Riten, bei denen diese Verse und Mantras rezitiert werden, wurden als segensreiche Aktivität angesehen. Die Tatsache ist, dass es im ganzen Universum nichts gibt, was nicht mit Brahman eins ist. Alles entspringt Brahman, dem höchsten Absoluten. Alles geht in Brahman ein, und alles besteht und existiert nur in Brahman. Diese Wahrheit wird durch das Sutra Tatshalat enthüllt. Tat von Ta, diesem, Cha, geboren, La, absorbiert, At, wächst. Das sind die vier Füße, auf denen alles ruht und aufgebaut ist. Geburt, Wachstum und Tod stellen den kontinuierlichen Prozess des Einswerdens des einen mit sich selbst dar. Der aus den fünf Elementen zusammengesetzte Kosmos ist dem All-Selbst Brahman entsprungen. Es gibt nichts, was nicht dessen Manifestation ist. Das Universum ist in ständiger Bewegung. Der Herr des Universums, Gott, ist die bewegende Kraft. Weltliche Liebe ist nicht echt. Das Bewusstsein, eins mit dem göttlichen Selbst zu sein, ist die Quelle aller Liebe. Den Upanishaden zufolge war das Wissen, das Yajnavalkya an Maitreyi weitergab. Durch das eigene göttliche Selbst wird alles liebenswert. Die Liebe zum Selbst ist primär, jede andere Liebe ist sekundär. Das Selbst sehnt sich nach Glück und liebt wegen des Glücksgefühls, das die Liebe vermittelt. Zuneigung und Liebe fließen vom Selbst zum Überselbst. Wenn die göttliche Wirklichkeit als Quelle erkannt wird, können wir sehen, dass die Ursache von all dem das absolute, bewusste Sein ist. Das scheinbar Belebte und das Unbelebte entspringen beide dem göttlichen Willen. Dieser Wille ist ein Akt des Bewusstseins, nicht eine Form unbewusster Entwicklung. Das ist die Tatsache, die durch dieses Sutra Ikshater Nashabdam enthüllt wird. Welche Argumente und Gegenargumente auch von irgendjemandem vorgebracht werden mögen, es ist die unerschütterliche Tatsache, dass der göttliche Wille der Ursprung allen Seins ist. Wer das bestreitet, wird entweder durch die scheinbare Wirklichkeit getäuscht oder er vermeidet tieferes Forschen, weil er seine eigene Lieblingsidee vertreten möchte. Der menschliche Körper ist ein Hilfsmittel, ein Gefäß für die göttliche Realität. Er steht in enger Beziehung zu den Elementen wie Wasser und Wind. Darum wird das Brahman-Prinzip, das den Kern darstellt, nicht erkannt. Der Mensch hat das Wissen um dieses Prinzip, dass die Wirklichkeit ist, verloren. Es ist im Körper, aber es ist nicht der Körper. Es ist die körperlose Wirklichkeit, das Prinzip, das im Körper wirksam, aber nicht Teil des Körpers ist. Das ist die göttliche Realität. Diese göttliche Realität befähigt die Augen zu sehen und die Ohren zu hören. Wie können dann die Augen diese göttliche Realität sehen oder die Ohren sie hören? Augen und Ohren sind sekundär. Das Allbewusstsein, das Brahman-Prinzip, die göttliche Wirklichkeit, das ist das Primäre. Das ist das wirkliche Du. Die Elemente, aus denen der Kosmos zusammengesetzt ist, reagieren nur entsprechend dem Urwissen. Die Erleuchteten spiegeln dieses Wissen wider. Die ganze belebte und unbelebte Welt basiert darauf. Dieses Urwissen, aus dem die sichtbare materielle Welt besteht, ist Brahman, ist göttliche Wirklichkeit. Es ist das bewusste Sein, das den ganzen Kosmos erfüllt. Die Veden machen klar, dass Brahman die Ursache des Kosmos ist, indem sie das Wort Sat gebrauchen. Sat ist das bewusste Sein. Die Veden sprechen nicht von Unbewusstheit. Alles ist bewusstes Sein, ist Brahman. Das sechste Sutra lautet Gonash Chet Naatma Shabdat. Das Wort Atman bringt zum Ausdruck, dass die Manifestation eine Folge des Atman ist. Feuer oder Wasser sind das Produkt, die Folge des göttlichen Willens. Dem Begriff Manifestation darf aber dennoch keine sekundäre Bedeutung beigemessen werden. Die Veden bezeichnen einzig und allein Atman, die göttliche Realität, als primäre Einheit. Der Drang, der Entschluss ist etwas, das im Atman selbst vor sich geht und nicht von außen kommt. Der ganze wahrnehmbare Kosmos war Sat, reines Sein. Welche Form es auch im Laufe der Zeit und in den Dimensionen des Raumes angenommen haben mag, alles ist in Wirklichkeit nur Sat, das heißt Atman. Das ist die in den Veden enthaltene Lehre. Nichts ist leblos, inaktiv. Das Wort Atman wird hin und wieder sogar mit der Urmaterie in Verbindung gebracht. Diese Urmaterie ist ein Instrument, das dem Willen des höchsten bewussten Seins, des Überselbst, folgt. Da sie von dem höchsten bewussten Sein gelenkt wird, muss auch dieser Materie Bewusstsein zugeschrieben werden. In dem Glauben, dass er von dem Ganzen getrennt sei, ist der Einzelne der Hoffnung und Verzweiflung, der Liebe und dem Hass, dem Kummer und der Freude unterworfen. Er wird von der Welt der Namen und Formen angezogen. Ein solcher Mensch wird als gebunden bezeichnet. Er bedarf daher dringend der Erlösung. Um erlöst zu werden, muss er seine Abhängigkeit von und seine Bindung an die materielle Welt aufgeben. Der Blinde kann dem Blinden, der Arme dem Armen nicht helfen. Wie kann einer, der selbst arm und hilflos ist, einen anderen von seiner Armut, seinen Leiden und seinem Elend befreien? Der Arme muss den Reichen aufsuchen, der Blinde muss einem Sehenden folgen. Die Menschen, die in den Dualismus der materiellen Welt verstrickt und von ihm geblendet sind, müssen Zuflucht zum göttlichen Atman, diesem unerschöpflichen Schatz des Mitgefühls, der Kraft und der Weisheit nehmen. Dann können sie die kümmerliche Armut überwinden, des Überflusses der Glückseligkeit teilhaftig werden und das Ziel menschlicher Existenz erreichen. Durch die Gnade Gottes wird diese Vollendung erlangt. Wo kann man den Atman finden? Wo hält er sich verborgen? Wie kann man ihn erkennen? Es ist eine Hilfe in diesen Bemühungen, auch die scheinbar unbewussten Dinge als Manifestationen des höchsten bewussten Seins, des Atman, zu verherrlichen. Das Prinzip des Atman kann nur von denen voll verstanden werden, deren Denken fest im form- und eigenschaftslosen Absoluten in Brahman verankert ist. Aber auch die Verkörperung des Göttlichen enthält die Wirklichkeit des Atman in vollem Umfang. Dafür gibt es viele Beispiele. Brahman-Bewusstsein ist ein anderer Name dafür, Atman, die innere Realität als Brahman und das Individuelle als das Universale zu verstehen und zu erleben. Jeder hat ein Anrecht auf dieses höchste Wissen. Auf der Suche danach durchläuft der Mensch an jedem Tag seines Lebens verschiedene Phasen. Den Veden zufolge sind diese der Wachzustand, der Traumzustand und der Zustand des Tiefschlafes. Dann gibt es noch einen vierten, den jenseitigen Zustand. Sie werden als Zustände oder sogar als Stufen bezeichnet. Im ersten Zustand nimmt man die materielle Welt wahr und ist nach außen orientiert. Das Auge sieht die Dinge, das Ohr hört die Laute, die Sinne sind in der Lage zu riechen, zu schmecken und zu fühlen. Das Leben wird in engem Kontakt mit der Gesellschaft gelebt. Die fünf Sinnesorgane, die fünf ausführenden Organe, die fünf Lebensfunktionen, Pranas und die vier inneren Fähigkeiten, nämlich der Verstand, die höhere Intelligenz, die Bewusstseinsstufen und das Ich-Bewusstsein, vermitteln dem Menschen im Wachzustand die Erfahrung von Kummer und Freude, Gewinn und Verlust, Erfolg und Misserfolg in ihrer grobstofflichen Form. Da der Mensch sich in diesem Zustand mit dem physischen Körper identifiziert, sind auch die Erfahrungen grobstofflicher Art. Die Welt des Traumes ist anders. Dort blickt das Selbst nach innen. Alle Reaktionen und Erfahrungen sind in sich abgeschlossen. Sie haben nichts mit der Welt außerhalb des eigenen Selbst zu tun. Es mögen 10 andere in dem gleichen Raum schlafen, aber jeder träumt seinen eigenen Traum. Die eigene Traumerfahrung hat keine Beziehung zu der irgendeines anderen. Jeder erlebt Freude und Verzweiflung nur in seinem eigenen Traum. Äußere Geschehnisse beeinflussen den Träumer nicht. Ja, die äußere Welt liegt außerhalb des eigenen Bewusstseins. Im Traumzustand schafft man sich seine eigene Welt und erlebt deren Erfahrungen. Obwohl die Objekte dieser Welt unwirklich sind, sind die Empfindungen und Gefühle wie Freude und Schmerz, Liebe und Furcht doch ebenso wirklich wie im Wachzustand. Die oben genannten 19 Kommunikationsmittel sind auch im Traumzustand aktiv. Sie funktionieren nicht auf der physischen, sondern auf der mentalen Ebene, wodurch eine innere Leuchtkraft Bilder projiziert werden können. Durch diese innere Leuchtkraft kann man jede beliebige Form, jeden Ton, jeden Geschmack wahrnehmbar werden lassen. Der Traumzustand ist die 2. Stufe auf dem Weg des Selbst zum Bewusstsein seiner selbst. Als nächstes kommt der Tiefschlaf, der frei von Träumen ist. Man versinkt in ungestörten Schlaf. Man ist sich selber weder seiner Glieder noch der Empfindungen der Sinnesorgane bewusst. Jede Aktivität kommt zum Stillstand. Das Bewusstsein wird auf eine höhere Stufe gehoben, auf der es kein Gefühl des Getrenntseins oder der Identität des Individuellen oder Universalen, des Teils oder des Ganzen gibt. Es gibt keine Erfahrungen und keinen, der die Erfahrung macht. Es gibt nur den Atman, das wahre Selbst, in dem der Mensch vorübergehend aufgegangen ist. Dann ist da die 4. Stufe, deren Erfahrung jenseits der oben erwähnten Stufen liegt. Auf dieser ist das Individuum kein Individuum mehr. Es ist zu der letzten Wirklichkeit des Lebens und der Schöpfung vorgedrungen, zum alles durchdringenden, alles einschließenden Atman, zu dem Frieden und der Macht des einzig und allein Seienden, des Reiches von Atman. Für diejenigen, die diese Stufe erreicht haben, hat das individuelle Selbst keine Bedeutung mehr. Man kann weder sagen, dass sie Wissen besitzen, noch dass sie es nicht besitzen, denn sie befinden sich immer im Zustand höchster Glückseligkeit. Das höchste bewusste Sein, mit dem sie eins geworden sind, ist für das Auge nicht sichtbar. Es kann mit den Sinnen nicht wahrgenommen werden. Man kann nur erfahren, dass es ist und dass es nichts anderes als reines Gutsein ist. Alle Triebe, die zur materiellen Welt hinziehen, müssen ausgelöscht werden, bevor der Glaube und das bewusste Sein Wurzeln schlagen können. Die 4 Stufen spirituellen Bewusstseins haben große Ähnlichkeit mit den 4 Phasen der Rezitation des Om. Das Om und das letzte stille Nachhallen können mit den erwähnten Stufen des Wachens, Träumens, Schlafens und mit dem im Atman Aufgehen verglichen werden. Im Wachzustand offenbart der Atman sich den Sinnen, im Traumzustand dem Geist, im Tiefschlaf ruht es im Herzen und auf der 4. Stufe ist es das ganze Selbst. Zusammenfassend kann man sagen, dass auf allen Stufen des täglichen Lebens, unter allen Umständen, in allen Verhältnissen und in allen Handlungen und Erfahrungen Atman, das wahre Selbst, als Grundlage allen Seins angenommen werden muss. Alles ist Atman. Atman ist alles. Im Kosmos manifestiert das eine sich als eins. Das geht aus diesem Sutra hervor. Ohne das Bewusstsein dieser Einheit kann es keinen Frieden und keine Freude geben. Ohne Frieden und Freude ist die Wahrheit ein leeres Wort. Man muss deshalb wissen, dass das Weltall kein Vakuum, das heißt nicht leer, sondern voll ist. Alles ist Atman, höchstes bewusstes Sein. Thank you. Das achte Sutra lautet Heyatva Vachanach Cha. Wenn die Ursache bekannt ist, sind auch die Folgeerscheinungen bekannt. Das ganze Universum, das heißt die belebte und unbelebte Materie, alles, was aus den fünf Urelementen besteht, ist von dem göttlichen Willen so geplant worden. Es ist eine Folge des Willens Gottes, der die Ursache ist. Keine Folge kann sich ohne eine vorhergehende Ursache einstellen. Die Ursache aber hat zwei Aspekte: die materielle Grundlage und die bewirkende Ursache. Bevor das Produkt entstehen kann, muss die materielle Grundlage da sein. Sie ist die Voraussetzung für das Entstehen des Produktes. Nehmt einen silbernen Becher als Beispiel. Ohne das Silber hat der Becher keine Existenz. Wenn das Silber, das zu einem Becher geformt werden kann, fehlt, gibt es auch keinen Becher. Das bedeutet, bevor die Form wird, muss das Sein da sein. Der Becher ist die Form, die dem Silber durch die bewirkende Ursache gegeben wird. Diese ist die Kunstfertigkeit des Silberschmiedes. Silber ist die zuvor vorhandene materielle Grundlage. Der Silberschmied formt den Becher. Sobald die Arbeit an dem Becher beendet ist, hat der Silberschmied keine Beziehung mehr zu ihm. Zwischen dem Silber und dem Becher bleibt jedoch für immer eine enge Beziehung bestehen. Gott ist die materielle Grundlage der Schöpfung, des Kosmos, des Universums. Er ist die Substanz. Er ist aber auch die bewirkende Ursache. Er ist sowohl transzendent als auch phänomenal, sowohl Sein als auch Werden. So wie das Silber die Substanz des Bechers ist, so ist Gott die Substanz des Kosmos. Er war reines Sein und hat sich selbst als all dies manifestiert. Es war sein Wille, all dies zu werden. Er ist in jedem Objekt der materiellen Welt als letzte Wirklichkeit vorhanden. Ohne diese letzte Wirklichkeit kann nichts existieren. Alles ruht auf dieser allumfassenden Realität. Dieses wunderbare Geheimnis liegt jenseits des Auffassungsvermögens des Menschen. Sein Verstand kann es nicht begreifen. Mit seiner verzerrten Sicht sieht er nur die nahme Formerscheinung. Er wird durch Täuschung in die Irre geführt. Er wird durch Zu- und Abneigung, Freude und Leid, Hochstimmung und Niedergeschlagenheit hin und her gerissen. Er sieht nur die unwirkliche Vielfalt, das Vorüberziehen verschiedener Namen und Formen. Klare Sicht lässt ihn den Einen in den Vielen erkennen. Sie enthüllt die Einheit in der Vielfalt und vermittelt höchste Glückseligkeit, denn sie lässt ihn, den der Vielfalt innewohnenden Einen, die letzte Wirklichkeit sehen. Die Erfahrung dieses Bewusstseins der eigenen Göttlichkeit ist Erlösung. Jedes einzelne Lebewesen muss diesen Weg vollenden, das Ziel, Brahman, erreichen. Das ist seine wirkliche Bestimmung. Eines Tages wird das Verlangen erwachen, von den Ketten des Leides und der Freude frei zu sein, die Fesseln von Ich und Mein abzuwerfen. Der Weg, der dann eingeschlagen wird, führt mit Sicherheit zur Erlösung. Das Suchen nach diesem Weg ist ein Merkmal intelligenter Menschen. Anstatt sich auf diese Suche zu begeben, betrachten die meisten Menschen die materielle Welt als das einzig Wichtige und sie können ihren Reizen nicht widerstehen. Dadurch wird ihr Leben unfruchtbar und wirkungslos. Natur ist materielle Form. Man muss sich zu ihm, der das der Natur zugrunde liegende Prinzip, den Formungsprozess, entworfen hat, hingezogen fühlen. Was hilft es einem Notleidenden, bei einem anderen Notleidenden Hilfe zu suchen? Wie kann ein Gefangener von jemandem befreit werden, der selbst gefesselt ist? Wenn der Gefangene sich dagegen auf jemanden verlässt, der frei ist, kann auch er seine Fesseln abwerfen und frei werden. Wer tiefes Leid erfahren hat, muss zu dem Zuflucht nehmen, der voller Glückseligkeit, voller Freude ist. Bindung hat immer Leiden zur Folge. Der Herr ist höchstes Glücksbewusstsein in personifizierter Form. Daraus ergibt sich, dass man von Leiden nur dadurch geheilt werden kann, dass man bei dem Herrn, der unversiegbaren Quelle der Glückseligkeit, Zuflucht nimmt. Und was ist Erlösung wirklich? Es ist Erlösung vom Leiden, das Nichtvorhandensein von Leiden und das Erwerben von ungetrübter Glückseligkeit. Das höchste Selbst, der unumschränkte Herr, ist die Verkörperung ungetrübter Freude, eine Schatzkammer voller Glück. Deshalb können diejenigen, die seiner Gnade teilhaftig werden, die Ewigkeit selbst gewinnen. In dieser Ewigkeit ist kein Raum für die Wahrnehmung der Sinne. Sie hat weder Anfang noch Ende. Der Mensch muss sich ununterbrochen bemühen, stufenweise diesen Sieg zu erringen. Er muss sich nach und nach vom Grobstofflichen zum Feinstofflichen und vom Feinstofflichen zum Kausalen hin entwickeln. Nach dem Erreichen der kausalen Ebene muss er schließlich eins werden mit dem Urgrund. Das ist der normale Weg. Im Allgemeinen jedoch streben die Menschen nach materiellem Glück und weltlichem Vergnügen. Sie suchen nicht nach dem Glück, das nur der Atman, die innere Wirklichkeit, gewähren kann. Sie verpassen nicht nur die einzigartige Gelegenheit, dieses Glück zu erfahren, sondern machen auch gar keine Anstrengung in dieser Richtung. Ihre Aufmerksamkeit ist immer und ausschließlich auf die äußere Welt gerichtet, sie wenden sie niemals nach innen. Es ist ein Merkmal des Tieres, den Blick nach außen zu richten, nicht des Menschen. Die wichtigen Sinnesorgane des Menschen, wie zum Beispiel das Auge, die Nase, die Zunge und so weiter, sind nach außen gerichtet, um die Verbindung mit äußeren Objekten herzustellen. Daraus muss man schließen, dass auf der körperlichen Ebene nur ein Drang nach außen besteht. Der Zugang zu der inneren Welt ist für den Menschen nicht so leicht zu finden wie der zur äußeren. Nur einer unter vielen, vielleicht einer aus einer Million, vermag durch die innere Schau die Verbindung zur inneren Wirklichkeit herzustellen. Ein solcher ist ein Weiser. Wer mit einem Gefühl für den wahren Sinn des Lebens geboren ist, wird das Ziel, das fundamentale ewige Glückseligkeit ist, erreichen. Das ist die höchste Bestimmung, die das Leben kostbar, bedeutungsvoll und lebenswert macht. Im Grunde genommen sind die äußere und die innere Welt nicht verschieden und voneinander getrennt. Sie sind unlösbar miteinander verflochten. Normalerweise glaubt der Mensch, dass es der Körper ist, mit dem er sieht und hört, Erfahrungen macht und Freude empfindet. Nein, es gibt eine andere Kraft, die die Sinne, den Geist und den Verstand beherrscht. Diese Kraft ist die göttliche Wirklichkeit der Atman. Das Sutra unterweist den Menschen, sich dessen bewusst zu sein und mit diesem immer lebendigen Bewusstsein in sich durch die Sinne, den Geist und den Verstand die Verbindung mit der Welt aufzunehmen. Der Regen, der in den Bergen fällt, fließt von den Hügeln in viele Täler und formt schlammige Ströme. Wenn der gleiche Regen in einen See oder klaren Fluss fällt, bleibt er selbst klar und rein. Die Weisen, die ihre göttliche Wirklichkeit erkannt haben, werden in die Reinheit, Ausgeglichenheit und Nächstenliebe, aus denen sich diese Wirklichkeit zusammensetzt, transformiert. Sie sind sich immer ihres innersten Kernes, des Atman, bewusst. In dem geläuterten Bewusstsein dieser Menschen wächst die Erfahrung des eigenen Seins. Zu- und Abneigungen, das Gefühl von Ich und Mein, Verlangen und Befriedigung, Stolz als Folge von Anerkennung und Niedergeschlagenheit als Folge von Beschuldigung, all das kann einem Menschen, der diese Stufe erreicht hat, nichts anhaben. Diese Gegensätze werden ausgeglichen und mit Gleichmut als Wellen auf dem Meer des göttlichen bewussten Seins hingenommen. Das ist die Haltung, die der Erkenntnis Brahmans entspringt.
Thank you.
Brahmam Kalvidam Brahma. Truly all is God. Om Sarvam Kalvidam Brahma. Truly all is God. Om. Sarvam Kalvidam Brahma. Truly all is God. Sarvam Kalvidam Brahma. Truly all is God. Sarvam Kalvidam Brahma. Truly all is God. Sarvam Kalvidam Brahma. All is God. Sarvam Kalvidam Brahma. Sarvam Kalvidam Brahma. Truly all is God. Sarvam Kalvidam Brahma. Truly all is God.
Liebe Hörerinnen und Hörer, im nächsten Monat setzen wir die Reihe Sutra Vahini, Quellen der Weisheit, fort. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram.